Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Stellen Sie sich Schrödingers Katze vor. Sie erinnern sich, die Katze, die vor einer quantenmechanischen Konstruktion sitzt. Sie ist voller Gift und das Kleine spiegelt sich im Großen. Die Katze ist gleichzeitig tot und lebendig, der ganze Irrsinn der Quantenmechanik in einem Gedankenexperiment. Einstein war nicht überzeugt von der Quantenmechanik, aber 100 Jahre später sitzt Schrödingers Katze auf den ersten Quantenchips. Einen davon stellen wir Ihnen später vor. Mein Name ist Christiane Knoll, herzlich willkommen. Wenn fossile Energieträger allmählich aus unserem Leben verschwinden, bleibt auch die Chemieindustrie nichts anderes übrig, als grün und nachhaltig zu werden. Viele Grundstoffe der chemischen Industrie basieren heute auf Erdöl und stehen vielleicht bald gar nicht mehr zur Verfügung wie gewohnt. Was also tun? Natürliche Rohstoffe nutzen, also Biomasse, und da gibt es ungenutzte Quellen unter allen möglichen Produktionsabfällen. Forscher versuchen verstärkt, diese Quellen anzuzapfen. Beispiele dafür wurden jetzt in Dresden präsentiert auf einer Konferenz über grüne und nachhaltige Chemie. Dort lag heute nicht nur in den Pausen Kaffeeduft in der Luft.
Für viele von uns ein morgendliches Ritual. Das Mahlen der dunkelbraunen Bohnen.
Wir nehmen jetzt heißes Wasser.
Dann das Aufbrühen des frischen Pulvers.
Jetzt ist er durchgelaufen.
Es sind aber nicht nur die aromatischen Bohnen, die die Kaffeepflanze liefert. Auch die ganzen Abfälle aus Plantagen und Produktion könnte man nutzen. Zum Beispiel die sogenannte Silberhaut. Sie umschließt die Kaffeebohne, solange sie noch als Kern in einer roten Kirsche am Kaffeestrauch steckt.
When you roast the coffee, to process it into the coffee bean.
Wenn Sie Kaffeebohnen rösten, entziehen Sie ihnen Feuchtigkeit und dadurch löst sich diese Haut. Erst in diesem Moment nimmt man die feine Schutzhülle überhaupt wahr.
James Siemann stammt aus Ghana und ist Doktorand an der Constructor University in Bremen. Bis vor kurzem hieß sie noch Jakobs-Universität.
Beim Rösten von 120 Tonnen Kaffee fallen 10 Tonnen Silberhaut an und die werden weggeworfen.
So this one is thrown away.
Von den feinen Hüllen der Kaffeebohnen ist schon länger bekannt, dass sie keimtötend wirken. Die Frage war, ob sie als natürliches und ungiftiges Desinfektionsmittel heutige chemische Produkte ersetzen könnten.
I looked at pathogenic organisms like Listeria monocytogenes.
Ich habe den Extrakt an Krankheitserregern getestet, zum Beispiel an Listerien, die ein Problem in der Lebensmittelindustrie sind. Ferner an Salmonellen, Pseudomonaden, Vibrionen und anderen schädlichen Bakterien. Sie alle wurden durch den Silberhautextrakt gehemmt. Bei Listerien und Vibrionen hatte die Desinfektion sogar zu 99,99% Erfolg. Und sie wirkt auch gegen Hefen und andere Pilze.
Die Silberhaut der Kaffeebohne enthält reichlich Polyphenole. Wahrscheinlich tragen viele der pflanzlichen Funktionsstoffe zur Hemmung der Bakterien bei. Der Chemiker vermutet aber, es gibt einen Hauptwirkstoff.
Wir denken, die wichtigste Verbindung könnte Chlorogensäure sein. Sie kommt auch im Kaffee vor und es ist nachgewiesen, dass sie gegen verschiedene Bakterien und Viren wirkt.
Der Uniforscher kooperiert mit zwei Bremer Unternehmen, die daran interessiert seien, das Desinfektionsmittel aus der Kaffeepflanze zu vermarkten. Für die Zulassung fehlten aber noch weitere Untersuchungen. Derzeit bemühe sich die Hochschule um eine zweijährige Anschlussfinanzierung. Nicht nur in Lebensmittelbetrieben, auch in Krankenhäusern und Flugzeugen kann sich Sima die Anwendung des Keimkillers aus der Kaffeepflanze vorstellen.
Er ist nicht giftig. Man muss nicht erst alle aus dem Raum schicken, bevor man sprüht. Chemische Desinfektionsmittel dagegen haben alle problematische Nebenwirkungen für den Menschen.
Bioabfälle aus Kaffeeplantagen sollten noch viel stärker genutzt werden, findet Steffen Schwarz. Er leitet das Kaffeekonsulat, eine Ausbildungs- und Forschungseinrichtung in Mannheim. Die Kaffeekirschen könne man zu Marmelade, Mehl oder Spirituosen verarbeiten, aus den Blüten Duftstoffe extrahieren oder Tees machen und aus den Blättern der Sträucher vielleicht Biogas. Es gehe hier auch um neue Verdienstmöglichkeiten für arme Kaffeepflücker.
Die Nutzung der Nebenprodukte ist die einzige aus meiner Sicht logische und sinnvolle Möglichkeit, tatsächlich den Farmern eine reale Perspektive zu geben. Und sie sind auch viel zu gut, um sie einfach nur zu nutzen, beispielsweise als Dünger.
In Mexiko versucht man, Bioplastikbausteine aus Agaven zu gewinnen, die bei der Produktion von Tequila als Überreste anfallen. Und in Portugal Kosmetikwirkstoffe aus Stäuben der Korkindustrie. Auch diese Projekte wurden jetzt auf der Dresdner Chemietagung vorgestellt. Die Forschung auf diesem Feld nimmt ganz offensichtlich Fahrt auf.
Im Kaffee steckt mehr als ein Getränk, Volker Mrasek war das. Wer durchs Sauerland fährt, sieht nicht nur kaputte Autobahnbrücken, sondern auch kahle Hügel und Hänge. Hier war mal Wald, bis er dort Trockenheit und dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen ist. Der Klimawandel wird die Sommer noch trockener machen. Das setzt auch andernorts der Welt den Wäldern zu, so sehr, dass ganze Ökosysteme bedroht sind. Die Netzwerke also, die wir doch eigentlich schützen müssten, damit der Artenschwund nicht noch weiter voranschreitet. Das ganze Dilemma zeigt sich am Beispiel der Maiglöckchenwälder, die jetzt eigentlich überall blühen sollten. Mein Kollege Joachim Budde ist mit einem Botaniker in den Kottenforst bei Bonn gegangen, in einen Wald im Umbruch.
Gehen wir doch mal hier runter.
Der Kottenforst bei Bonn Anfang Mai. Das junge Laub der Winterlinden erstrahlt in frischem Frühlingsgrün.
Also das wäre jetzt so eine typische Waldpartie, wo man Maiglöckchen erwarten würde, aber keines drin ist.
Am Boden dominiert das Braun der toten Blätter. Hier war es zu lange zu trocken für die Rhizome der Maiglöckchen, sagt Maximilian Weigand.
Das heißt, diese unterirdischen Organe, die da überdauern, die haben kein Abschlussgewebe. Die haben also nichts, was sie vor dem Austrocknen beschützt, weil die natürlicherweise in einem Boden wären, der ganzjährig feucht bleibt. Und wenn der Boden aber dann über Monate hinweg, so wie das in den letzten Jahren zum Teil war, wirklich krachtrocken ist, da konnte man hier einen Meter tief graben und der Boden war immer noch wie Staub, dann trocknen einfach die unterirdischen Organe von den Pflanzen aus.
Wenn das passiert, verschwinden die Maiglöckchen, denn sie breiten sich so gut wie ausschließlich unter der Erde aus, sagt der Direktor des Botanischen Gartens der Universität Bonn.
Das heißt, wenn die Maiglöckchen mal weg sind, dann dauert es ewig, bis sie wieder zurückkommen. Hier im Kottenforst kann man ja die Waldgeschichte häufig am Unterwuchs studieren. Da sprechen wir von nicht Jahrzehnten, sondern Jahrhunderten, bis sich wieder natürlicher Waldunterwuchs etabliert, wenn die Klimabedingungen es wieder zulassen.
Damit hat die Waldgemeinschaft des Kottenforsts, hat das Ökosystem einen charakteristischen Organismus verloren.
Der typische Wald hier im Kottenforst ist der maiglöckchenreiche Eichen-Hainbuchenwald. Und wie der Name schon sagt, ist er eigentlich maiglöckchenreich. Wir haben Kartierungen aus den 80er Jahren vorliegen. Und wir haben die letzten 2 Jahre Kartierungen mit Studierenden gemacht und haben genau die Flächen wieder aufgesucht. Und es ist ein Rückgang um mindestens 70-80% beim Maiglöckchen zu beobachten, wo also in den Flächen, wo früher Maiglöckchen drin waren, heute gar keine mehr drin sind.
Auch die Hainsternmiere mit ihren zarten weißen Blüten hat sich auf kleine Flächen zurückgezogen. Mit den Pflanzen verschwinden zahlreiche Arten.
Das heißt ja einfach, dass viel weniger Blüten da sind und damit viel weniger Nektar und damit viel weniger Pollen. Und wenn dann natürlich viel weniger Ressourcen da sind und sich auch die jahreszeitliche Verfügbarkeit verschiebt, muss man sich nicht wundern, wenn die Insekten immer weniger werden. Und wenn die Insekten immer weniger werden, muss man sich nicht wundern, wenn die Anzahl der Singvögel in Europa in den letzten 50 Jahren um, ich glaube, 90% abgenommen hat, weil es ja nichts mehr zu fressen gibt.
Der Einfluss des Menschen ist überall im Kottenforst sichtbar. Einiges erkennt ein Fachmann wie Maximilian Weigand an den Bäumen. Große alte Eichen stammen aus der Zeit bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts, als der Wald hier noch ein Hain war, eher wie ein Park aussah und Schafe und andere Weidetiere jungen Bäumen keine Chance ließen. Dann kamen Fichtenpflanzungen. Und zuletzt Douglasien.
Da hinten sehen Sie übrigens wunderbare Baumgerippe. Das sind alles die Douglasien, die es schon hinter sich haben. Ich schätze, dass noch 5% stehen. Der Rest ist aufgrund der Trockenheit zugrunde gegangen.
Aber auch, wo der Mensch sich inzwischen zurückhält, ist sein Einfluss riesig.
Wir haben hier sogenannte Naturwaldzellen. Da ist seit den 80er Jahren kein Baum mehr gefällt worden, da ist kein Traktor reingefahren, da hat also der Mensch keine direkte Intervention gemacht. Und da haben wir genau den gleichen Verlust an Artenvielfalt. Das hat einfach damit zu tun, dass wir diese Klimaextreme haben und sicher auch den Stickstoffeintrag über den Kraftfahrzeugverkehr, also diese ständige Überdüngung des Lebensraumes, ist einer der Gründe, weshalb Sie hier überall Brombeeren sehen.
Die Entwässerung des Kottenforsts zu stoppen wäre wichtig. Aber der Botaniker ist davon überzeugt, dass über kurz oder lang Baumarten etwa aus dem Mittelmeerraum hier angepflanzt werden müssen. Weigand bezweifelt, dass es ausreicht, in Wäldern in Deutschland die Natur sich selbst zu überlassen. Schließlich hat der Mensch den Wald so gebaut, wie er jetzt ist. Der Klimawandel baut ihn weiter um.
Wir können im Prinzip die Vorgänge nicht mehr laufen lassen.
Baum und andere Pflanzenarten aus dem Mittelmeerraum könnten helfen, intakte Wälder zu erhalten. Einerseits, weil dann Arten, denen es weiter im Süden zu heiß wird, im Kottenforst neue Lebensräume fänden.
Normalerweise ist es so, das sage ich als Botaniker, Fauna folgt Flora. Im Prinzip bestimmen ja die Bäume hier, was es für ein Ökosystem ist. Das heißt, damit die Tiere umziehen können, muss ich eigentlich den Pflanzen helfen, umzuziehen.
Einem Schwalbenschwanz sei es egal, ob er sich auf Doldenblütlern ernährt, die hier in den 80ern heimisch waren, oder auf Doldenblütlern, die bislang im Mittelmeerraum vorkommen.
Die Hauptfrage ist, wie viel blüht da, nicht was blüht da. Man muss den Arten die Möglichkeit geben, physisch dem sich verändernden Klima zu folgen. Ja? Und das ist etwas, was absolut im Widerspruch zum deutschen Naturschutzgesetz steht.
Denn das gehe von falschen Voraussetzungen aus, sagt Maximilian Weigand.
In sehr, sehr vielen Ländern ist es natürlich so, dass es nur darum geht, naturnahe Ökosysteme zu erhalten, wo auch noch ein Erhaltungspotenzial da ist. Denken Sie an Amazonas-Regenwald, denken Sie an die Bergregenwälder in Südamerika oder in Afrika. Da geht es ja um natürliche Lebensräume, die ohne menschliche Intervention auch noch eine Zukunft haben.
Im Kottenforst aber fuscht der Mensch seit 7000 Jahren herum. Dass sich die Maiglöckchen dort vor der Trockenheit zurückziehen, werden wir kaum verhindern. Aber wir können dafür sorgen, dass andere Frühblüher nachrücken. Damit der Wald ein Ökosystem bleibt, das funktioniert.
Joachim Butte über Leben im deutschen Wald. Schützen wir Natur oder Arten? Für Deutschland ist die Frage leicht zu beantworten. Die alten Ökosysteme sind nicht zu retten, wohl aber die Natur.
Quantentechnologie. Quantentechnologie. Im Realitätscheck.
Die beste Route berechnen von Kapstadt bis Köln, das und vieles mehr kann der Quantencomputer schneller erledigen als herkömmliche Rechner. Noch gibt es ihn nicht für den Navi im privaten PKW, aber wie die elementaren Recheneinheiten, die Quantenbits, aussehen könnten, dafür gibt es Ideen. Manche versuchen es mit extrem gekühlten Stromkreisen, manche mit Atomen eingesperrt in eine Falle. Aber ein Start-up aus Stuttgart setzt auf einen anderen Ansatz. Es konstruiert einen Chip, auf dem Lichtwellen hin und her jagen. Frank Rothelüschen hat sich das Konzept angesehen.
Ein Gewerbegebiet im Stuttgarter Süden. In einem der vielen Zweckbauten findet sich das Start-up Quant, das seinen ganz eigenen Weg in Richtung Quantenrechner eingeschlagen hat. Die Firma, die zum deutschen Laserhersteller Trumpf gehört, tüftelt an einem Quantenprozessor, der mit Licht funktioniert. Der Physiker Viktor Brasch steht im Laserlabor und zeigt auf einen Chip, halb so groß wie eine Briefmarke.
In der Mitte liegt der Chip unter einem Mikroskop, ja, beleuchtet. Im Endeffekt sieht er sehr ähnlich aus wie ein klassischer Siliziumchip für Elektronik.
Nur dass keine Elektronen auf dem Chip herumflitzen wie bei einem gewöhnlichen Prozessor, sondern Photonen, also Lichtteilchen. Deshalb ist die Chip-Oberfläche auch nicht mit Leiterbahnen bestückt, sondern mit Wellenleitern für Laserlicht.
Also man kann sich das in der Tat wie so einen Stadtplan vorstellen, wo jede Straße auf dem Stadtplan im Endeffekt ein Wellenleiter ist. Und wie das auch auf dem Stadtplan ist, wenn man nur Straßen hätte, die alle gerade von Ost nach West laufen, dann passiert da nicht so viel, weil jeder fährt da auf seiner Straße, aber da kann man nicht abbiegen, da kommt man nicht von einem beliebigen Punkt an einen beliebigen Punkt und es gibt auch keine Interaktion.
Zum Rechnen aber braucht es Wechselwirkungen zwischen den Photonen, die als Qubits fungieren, als quantenmechanische Informationseinheiten. Um diese Wechselwirkungen zu schaffen, haben die Fachleute Kreuzungen in ihrem Stadtplan eingebaut.
Wo dann ein Teil des Lichts sozusagen auf einen anderen Wellenleiter abbiegt, wenn man das in dem Bild beschreiben möchte.
Das Entscheidende: biegt ein Photon ab, schlägt die Quantenphysik zu und es passiert etwas Verrücktes. Und zwar biegt nur die eine Hälfte des Photons ab, die andere rauscht weiter geradeaus. Ein Spielchen, das sich munter fortführen lässt.
Im Quantenbild ist es sozusagen so, dass auf der einen Seite von unserem Stadtplan ein Photon reinfährt und auf der anderen Seite kommt es auf allen Straßen gleichzeitig raus. Also es ist sozusagen überall auf dem Stadtplan verteilt.
In diesem überall verteilt sein liegt der eigentliche Vorteil eines Quantenchips. Denn wo ein gewöhnlicher Prozessor stets einen Rechenschritt nach dem nächsten abarbeiten muss, kann der Quantencomputer alle Schritte auf einmal erledigen, perfekt parallel, was für manche Rechenoperationen ungleich fixer ist. Wie aber wird so ein Lichtchip programmiert? Durch einen Trick, sagt Quant-Geschäftsführer Michael Förtsch.
Wir haben bestimmte Sektionen auf unserem Chip, die sogenannte Modulatoren darstellen.
Mit diesen Modulatoren lassen sich manche Photonen gezielt einen Tick früher losschicken, andere leicht verzögert.
Das ist genau das, wie wir die Informationen sowohl auf die Lichtteilchen aufprägen, als auch wie wir entscheiden, wie sie untereinander interagieren. Also diese zeitliche Verzögerung ist dann am Ende eines der relevanten Bausteine, um Informationen auf das System aufzuspielen.
Dann flitzen die Photonen über den Chip, teilen sich auf, interagieren miteinander und führen dadurch als Quantenbits die Rechnung aus. Am Ausgang des Chips wird das Licht dann in Strom umgewandelt, wodurch das Ergebnis ausgelesen wird. Noch aber funktioniert das nur auf dem Papier, denn einen kompletten Chip hat Quant noch nicht gebaut. Aber die Einzelkomponenten sind fertig, etwa die Wellenleiter, die Modulatoren und die Mini-Laser zur Lichterzeugung.
Aktuell macht sich das Team jetzt auf, eben diese einzelnen Komponenten zusammenzubauen, um dann den ersten funktionsfähigen Chip zu realisieren.
Durchaus eine Herausforderung, das weiß auch Michael Förtsch. Zwar könnte noch in diesem Jahr ein erstes Funktionsmuster fertig sein, doch bis sich wirklich etwas mit der Technologie anfangen lässt, dürfte es noch dauern.
Der erste Prototyp, von dem wir uns einen Geschwindigkeitsvorteil erhoffen, da sehen wir schon noch 5 bis 7 Jahre Entwicklungszeit. Dieser 64-Qubit-Chip sollte Berechnungen aus dem Bereich der komplexen Algorithmik schnell ausführen können, um zum Beispiel dann ein bestimmtes Problem im Bereich der Logistik lösbar zu machen.
Gelingt die Konstruktion, könnte der Lichtchip gegenüber anderen Ansätzen einen Vorteil haben, so das Kalkül.
Bei uns ist vor allem das Wertversprechen, dass wir basierend auf den Photonen sehr, sehr schnell die Anzahl der Qubits vergrößern können. Also es ist verhältnismäßig einfach, eine große Anzahl an Photonen bereitzustellen, die dann als Qubits fungieren.
Damit könnten sich relativ einfach große Quantenrechner mit vielen Qubits bauen lassen. Ein Argument, das allerdings auch andere Konzepte für sich in Anspruch nehmen, etwa die supraleitenden Qubits von IBM und Google. Doch anders als diese müsste der Lichtchip von Quant dann wohl nicht auf Extremkälte gekühlt werden. Und damit scheint im Prinzip denkbar, an das manche schon heute denken, der Quantenchip im Smartphone.
Wenn wir in 30 bis 40 Jahren noch Smartphones haben, dann könnte ich mir das sehr gut vorstellen.
Quantentechnologie im Realitätscheck. Reife der Technologie.
3 bis 4 von 9. Es gibt noch keinen funktionierenden Quantenprozessor, aber die Einzelkomponenten existieren bereits.
Disruptives Potenzial.
Enorm, sobald sich schlagkräftige Lichtchips tatsächlich bauen lassen.
Einzug in die Praxis.
In 5 bis 7 Jahren soll ein erster Prototyp fertig sein. Dann könnte schrittweise die Markteinführung folgen.
Soweit Frank Rothelüschen über den optischen Quantenchip von Quant. Und hier geht es weiter mit den Meldungen und Lucian Haas.
Die Weltwetterorganisation startet eine globale Überwachung von Treibhausgasen. Das haben die 193 Mitgliedstaaten der WMO heute auf einer Konferenz in Genf beschlossen. Die Initiative namens Global Greenhouse Gas Watch soll aktuelle Daten von Messstationen und Satelliten aus aller Welt unter ein Dach bringen. Es geht um die Treibhausgase CO2, Lachgas und Methan. Die Emissionen sollen weltumspannend beobachtet und die Gasflüsse in monatlichen Berichten der WMO mit einer Auflösung von 100 mal 100 Kilometer erfasst werden. Auf dieser Basis sollen Treibhausgasemissionen besser modelliert und regional zugeordnet werden können.
Möwen nehmen sich Menschen zum Vorbild.
Zumindest wenn es um die Auswahl ihrer Nahrung geht. Das haben Forschende aus Großbritannien bei Möwen in der englischen Küstenstadt Brighton beobachtet. In Experimenten ließen sie Menschen an einer Uferpromenade Kartoffelchips essen, mal aus blauen, mal aus grünen Verpackungen. In der Nähe legten sie ganz ähnliche Chipstüten aus, aber jeweils blaue und grüne zugleich. Sie sollten die Möwen anlocken. Die Vögel kamen auch geflogen. In fast allen Fällen pickten sie dann aber gezielt jeweils nur die Tüten auf, die die gleiche Farbe hatten wie jene, aus denen sich die Menschen gerade bedienten. Die Studie ist im Fachjournal Biology Letters erschienen.
In Videospielen reden Männer doppelt so viel wie Frauen.
Es geht um Videospiele, bei denen die Charaktere auch Dialoge führen. Britische Forschende haben 50 solcher Rollen-Videospiele analysiert. Dabei sind sie auf eine starke geschlechtsspezifische Unausgewogenheit gestoßen. Im Durchschnitt lag der Redeanteil von Männern in den untersuchten Spielen doppelt so hoch wie der von Frauen. Nur in 3 der 50 untersuchten Spiele kamen weibliche Charaktere stärker als die männlichen zu Wort.
Im Roten Meer gibt es ein Massensterben von Seeigeln.
Und das bringt die Korallenriffe in der Region in Gefahr. Davor warnt ein Forschungsteam aus Israel in 2 Studien, die in den Fachmagazinen Frontiers in Marine Science und Royal Society Open Science erschienen sind. Die Forschenden beschreiben darin, wie die Seeigelbestände im Golf von Eilat innerhalb von wenigen Wochen komplett zusammengebrochen sind. Ähnliches wurde auch vor den Küsten anderer Anrainerstaaten des Roten Meeres beobachtet. Als Auslöser gelten pathogene Parasiten, die die Seeigel befallen. Sie sind offenbar aus dem Mittelmeer ins Rote Meer eingewandert. Der Verlust der Seeigelpopulation ist schlecht für die Korallenriffe im Roten Meer. Seeigel gelten als die Gärtner der Riffe. Sie fressen viele Algen, die ansonsten die Riffstandorte überwuchern und die Korallen gewissermaßen ersticken können.
Der Meteorit von Elmshorn stammt aus dem frühen Sonnensystem.
Ende April beobachteten Menschen in Schleswig-Holstein am helllichten Tag eine Feuerkugel am Himmel. Wenig später fanden Einwohner in Elmshorn ungewöhnliche Gesteinsbrocken in ihren Gärten. Experten stuften sie als Meteoriten ein. Forschende des Instituts für Planetologie der Universität Münster haben das nach eingehenden Untersuchungen im Labor jetzt offiziell bestätigt. Ihren Analysen nach handelt es sich bei dem Fund um einen gewöhnlichen Chondriten vom Typ H. Das sind Meteoriten, die einen besonders hohen Anteil an Metall besitzen.
Schiffswracks liefern Hinweise auf die antike maritime Seidenstraße.
Chinesische Archäologen haben im südchinesischen Meer 2 rund 500 Jahre alte Frachtensegler in 1500 Meter Wassertiefe entdeckt. Das gab das chinesische Nationalzentrum für Archäologie bekannt. Die eine versunkene Tschunke ist mit mehr als 100.000 Teilen von Porzellangeschirr beladen, die andere mit Baumstämmen als Baumaterial. Beide wurden auf die Zeit der Ming-Dynastie Anfang des 16. Jahrhunderts datiert. Die Forscher sehen darin einen Hinweis, dass durch diese Meeresregion einst eine wichtige chinesische Handelsroute führte, die antike maritime Seitenstraße.
Sternzeit, 24. Mai, der Zentaur, edel abgetaucht. Gegen 23 Uhr lugt der Zentaur knapp über den Südhorizont. Zumindest sein nördlichster Bereich. Auf der Südhalbkugel ist er ein prachtvolles Sternbild. In unseren Breiten ist das leider nicht zu sehen. In der griechischen Mythologie waren die Zentauren gewalttätige Mischwesen aus Pferd und Mensch. Lediglich Chiron ragte heraus. Er war gebildet, gerecht und weise, weshalb ihm die Götter die Erziehung von Achilles, Jason und Asklepios übertrugen. Als einst Herakles mit den Zentauren in Streit geriet, traf unglücklicherweise ein vergifteter Pfeil den völlig unbeteiligten Chiron ins Knie. Herakles zog den Pfeil heraus, doch es war zu spät. Als Sohn des Titanenkönigs Kronos war Chiron unsterblich und somit zu ewigem Leiden verdammt. Auf seine Bitte hin nahm ihm Zeus die Unsterblichkeit. Chiron konnte sterben und wurde wegen seiner vielen guten Taten an den Himmel gesetzt. Es mag verwundern, dass sich eine so schöne Sage um ein Sternbild dreht, das aus Europa kaum zu sehen ist. Doch vor 3 Jahrtausenden stand der Zentaur viel höher am Himmel. Danach ist er allmählich abgetaucht, aufgrund der Präzession, des ganz langsamen Eierns der Erdachse. Der Zentaur ist buchstäblich der gute Mensch von nebenan. Denn einer seiner Sterne ist Alpha Centauri, das mit nur 4 Lichtjahren Abstand nächste Nachbarsystem der Sonne. Im alten China sah man in dieser Himmelsgegend ein Waffendepot, einen Platz zum Anbinden der Pferde und ein Haus voller Musikinstrumente. Jetzt allenfalls zu erahnen, jeden Abend tief im Süden.
Das war Forschung aktuell für heute. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.
Hörtipp:
Klimawandel,
Pandemie,
Erinnerungsprozesse,
Symbiose,
mikrobielle Gemeinschaften,
Relativitätstheorie.
Wissenschaftler. Sie erklären uns, wie die Welt funktioniert. Aber was sind das eigentlich für Menschen?
Ich bin ja Norddeutsche und in Norddeutschland ist Gegenwind Energie.
Und wie sind Sie in der Wissenschaft gelandet?
Also diese Professorenlaufbahn, das ist schon eine lange Kiste.
In unserem neuen Podcast People of Science finden wir das heraus. Psychologieprofessor Berthold Meyer,
das bin ich,
trifft Top-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und spricht mit ihnen. Über ihren Karriereweg, über aktuelle Debatten und über ihre Leidenschaft, die Wissenschaft.
Wissenschaft ist der beste Job der Welt.
People of Science. Wer macht Wissenschaft? überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich in der DLF-Audiothek.